Wissenschaftsgespräche. Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Padman und Canina. Wir, das sind Joe Rahn und Sabine Töne-Groß, haben uns zu unserem heutigen Thema Ernährung heranwachsender großer Hunderassen Teil 2 Gedanken gemacht. Was muss denn jetzt tatsächlich in den Napf und warum? Napfgespräche, der Podcast.
Was muss denn jetzt in den Napf? Welche Form der Fütterung, welche Mengen und welche Nährstoffe ergeben denn den richtigen Mix zum adäquaten Wachstum? In der zweiten Sendung zu diesem Thema gehen wir tiefer und gezielt in die Berechnung und die Zusammenstellung der Ernährung von jugendlichen, großrahmigen Hunden ein.
Wir informieren euch über die detaillierte Erklärung der Nährstoffe, die für das gesunde Wachstum großer Hunderassen besonders wichtig sind, wie zum Beispiel die Proteine, die Fette, die Kohlenhydrate, die Vitamine und natürlich auch die Mineralien. Das Ganze soll aufzeigen, wie diese Nährstoffe das Wachstum, die Entwicklung und die Gesundheit des Hundes beeinflussen.
Wir sprechen über verschiedene Fütterungsmethoden, einschließlich Trockennassfutter, Rohfutter, BARF natürlich und der Mischfütterung. Ja, welche Vor- und Nachteile hat denn jede Methode? Wie können wir einen ausgewogenen Fütterungsplan erstellen, der den individuellen Bedürfnissen des großrahmigen Hundes entspricht?
Und dazu geben wir natürlich noch Tipps und Richtlinien zur Bestimmung der richtigen Futtermenge, was extrem wichtig ist. Weil heranwachsende Hunde, große Rassen, ist natürlich, je nachdem welches Alter, Gewicht und welchen Aktivitätslevel und welche Rasse sie haben, ist das für jeden Hund eine andere Futtermenge, die da benötigt wird. Die richtige Futtermenge kann dann natürlich auch dementsprechend darauf hinweisen, wie wichtig es ist, das Gewicht des Hundes regelmäßig zu überwachen und natürlich entsprechend anzupassen. Je nachdem, wie viel in den Napf reinkommt, da kann es sein, dass der Hund natürlich schneller wächst und das müssen wir halt gerade bei den heranwachsenden Hunden kontrollieren. Was wir noch machen, dass wir die ernährungsspezifischen Bedürfnisse des Hundes erklären, ja, und die Neigung zu Gelenkproblemen und Übergewicht.
Das ist ganz wichtig und wir gucken auch auf die verschiedenen Wachstumsphasen bei den heranwachsenden Hunden und wie sich die Ernährungsbedürfnisse während dieser Phasen auf jeden Fall auch ändern können. Spezifische Ratschläge zur Fütterung von Welpen großer Rassen, einschließlich der Bedeutung einer langsamen und kontrollierten Wachstumsgeschwindigkeit, die das Risiko von Entwicklungsproblemen reduziert und natürlich diesen Podcast auch abrundet.
Auf jeden Fall. Das Ganze bemerkt so, es geht wirklich darum, Spätfolgen auch gerade bei den Hunden, die jetzt so heranwachsen, zu vermeiden. Starten wir dann mit dem Wachstum und was sich in dieser Zeit natürlich ergibt und was wichtig ist zu beachten. Also große Rassen haben halt eine wesentlich längere Wachstumsphase als kleine Hunderassen. Die Welpen von diesen großen Rassen oder Riesenrassen wachsen deutlich langsamer als die von kleineren Hunderassen. Das heißt, dass sich der Wachstumsprozess lange hinzieht. Und in dieser Zeit braucht ein Welpe viel Nährstoffe, die den Körper ideal in dieser herausfordernden Zeit des Organwachstums unterstützt und natürlich auch des Gelenkwachstums. Gleichzeitig kann da eine falsche Ernährung fatale Spätfolgen haben.
Ja, gucken wir uns doch auch nochmal den Unterschied an zwischen einem Kind und einer Dogge. Mal so als Vergleich.
Wieso?
Ja, gehen wir mal davon aus, dass so eine Dogge genau wie ein Kind mit 18 60 Kilo wiegt, circa nach 2 Jahren. Ja, und die Dogge erreicht diese 60 Kilo in 2 Jahren und das Kind ungefähr in, sagen wir mal, 16 bis 18. Das macht einfach nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass die Nährstoffe tatsächlich alle in Anführungszeichen stimmen und auch in den Hund reinkommen. Ja, stell dir das so vor. Kleine Rassen haben ihre Hauptwachstumsphase bereits mit 6 Monaten abgeschlossen. Denk mal an Shepherd oder beispielsweise auch an einen großen Dackel. Mhm. Die legen halt sehr gleichmäßig an Körpermasse zu. Dann haben wir die Dogge. Wir hatten ja gerade auch über diesen Vergleich gesprochen. Die erreicht schon im Alter von 12 Monaten und zwar erst 80% ihres Endgewichts. Zudem zeigt sie deutliche Wachstumsschübe im Zeitraum zwischen dem dritten und dem sechsten Lebensmonat.
Was auch ganz interessant ist, ne? Gerade zwischen dem dritten und sechsten Lebensmonat sind bei vielen anderen schon ein großer Teil des Wachstums ist ja schon fast abgeschlossen. Man sieht schon einen erwachsenen Hund. Zu dem Zeitpunkt ist ein großrahmiger Hund eigentlich noch ein kleiner Welpe.
Absolut. Und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, das hört sich so blöd an, aber bitte Achtung vor Fertignahrung mit zu vielen Zutaten, wie zum Beispiel 10 verschiedene Kräuterarten, ne, von denen man denkt, es sei super gut für den Hund. Nee, es ist Marketing und eher schädlich. Die Wachstumsgeschwindigkeit bestimmt die Nährstoffzufuhr.
Genau. Und dann ist immer nur so ein Beispiel. Ja, mit der Vollendung des vierten Lebensmonats sollte der Welpe ein Drittel seines Endgewichtes erreicht haben. Mit einem halben Jahr sollten Junghunde so circa 60% mit einem Jahr 80% ihres Adultgewichtes erreicht haben. Große Rassen dagegen erreichen das erst mit 12 Monaten, wie wir gerade gesagt haben, nur 80% ihres Endgewichtes. Das heißt, habe ich...
Und wie kann ich denn da die Gelenke schützen? Entschuldige, dass ich dir so ins Wort falle, aber ich stelle mir das gerade vor.
Ja, das gibt's eine Möglichkeit. Und gerade da kommt so dieses Phosphor-Calcium-Verhältnis, von dem man immer wieder hört, was aber leider zu wenig beachtet wird, natürlich ins Spiel. Ja, das richtige Phosphor-Calcium-Verhältnis eines adulten Hundes liegt bei 1,3:1. Calcium zu Phosphor.
Okay.
Bei einem Junghund liegt es bei 2:1. Das heißt, ich brauche mehr Calcium als Phosphor. So, weil beide Komponenten, die im Knochen vorhandenen Calcium und Phosphor, wenn das zu wenig in den Körper reinkommt, dann werden ganz einfach in dem Knochen die vorhandenen Calcium-Phosphor-Anteile verbraucht. Das heißt, der Körper zieht, ohne dass man es merkt, aus dem Knochen diese Anteile raus, die der Hund benötigt. Und das führt
nach ein paar Jahren
dann irgendwann natürlich zu Schwierigkeiten mit den Gelenken bis hin zur Hüftdysplasie.
Worauf muss ich dann achten, wenn ich einkaufe?
Gerade auf Folgendes. Und zwar, wo ist denn Phosphor drin und wo ist Calcium drin? Die meisten Einzelfuttermittel sind sehr stark phosphorhaltig. Warum? Ganz einfach, okay. Da ist ja Fleisch drin. Da sind Schlachtabfälle drin. Manchmal sieht man das gar nicht so ganz genau. In der Deklaration kommt darauf an, ob sie offen, ob sie geschlossen ist oder halboffen. Dann kann man nicht genau sehen, da steht nur Fleisch, aber ich sehe nicht Schlachtabfälle. Phosphor ist in Fleisch drin, in den Schlachtabfällen, aber auch in Getreide, in Kartoffel und Reis. Und als Happen natürlich auch das Brot mit Leberwurst. Wir haben beides mal Phosphor.
Das heißt also Achtung, ne, denn häufig steht ja dann drauf ohne Getreide, aber dafür ist dann Kartoffel
genau,
drin.
Hast du ganz häufig, ja, und da musst du wirklich gucken von der Deklaration her. Es gibt Futtermittel, da steht Reis an erster Stelle und Fleisch erst an dritter. So, das heißt, ich habe hier einen sehr hohen Anteil an Phosphor drin. Und das Problem ist ganz einfach, Phosphor belastet bei einer Überfütterung irgendwann die Niere. Und dann kriegen wir wirklich Probleme. Ja. Aber nochmal zu den Futtermitteln, wo das wirklich, wirklich viel drin ist. Das sind halt, wie vorhin schon gesagt, die Sachen wie Fleisch, Schlachtabfälle, Getreide, Kartoffel, Reis und natürlich das Leberwurstbrot, was gerne verabreicht wird. Und auch die Leckerlis, muss man darauf achten. Wir haben einen hohen Phosphoranteil. Aber Calcium kommt in der Regel zu kurz. Und das ist enthalten in Knochen. In Tierkörperteilen, zum Beispiel der Karkasse, ja, und auch in Tier- und Fischmehl, so wie in Milcherzeugnissen. Da ist das ganz stark drin. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Vollmilch, Frischkäse, Vollei. Da sind ganz einfach natürlich auch im Euter und im Knochen, natürlich auch im Fleisch ist Calcium drin enthalten und der Leber. Aber das sind alles Sachen, die brauche ich, um Calcium dem Hund zuzufüttern. Und das wird oftmals ganz einfach ja falsch gemacht. Und in den meisten Futtermittelsorten ist halt Gerste drin. Da ist Maisflocken drin. Sieht man ganz häufig. Es sind Reis. Ja, dann koche ich ab und zu meinem Hund auch mal die Nudel. Ja, das heißt Nudeln oder Weizenvollkornbrot, Weizenkleber, Weizenkleie, Erbsen, Leinsamen, Soja-Extraktionsschot. Das sind alles Sachen, wo dann in dem Moment ein hoher Anteil an Phosphor drin ist. Und da muss man wirklich aufpassen. Also muss ich zusehen, dass ich auch tatsächlich das Calcium nicht vergesse.
Also kontrolliert Phosphor füttern.
Genau, Phosphor, also kontrolliert Phosphor füttern als auch Calcium. Ein zu viel an beidem gibt dann natürlich erhebliche Störungen der Skelettentwicklung und hemmt Phosphor, Magnesium und Zink. Also ein zu viel an Calcium, wenn ich zu viel gebe, dann blockiert das Phosphor, Magnesium und Zink und eventuell Kupfer. Ja, und der Überschuss an Phosphor beeinträchtigt die Absorption von Magnesium, von Zink, von Eisen und kann dann, wie ich vorhin gesagt habe, schon zu Nierenfunktionsstörungen führen und auch Struwitzsteine. Wie viele Hunde haben Struwitzsteine? Dann guckt bitte darauf in der Fütterung, wie hoch ist denn da der Phosphoranteil?
Ja, und das ist ja auch das, was die Menschen einfach immer nicht glauben und sagen, ich schmeiß halt einfach was in den Napf und Hauptsache es ist was drin. Das sagen sie nicht, aber das denken
aber,
sie.
Aber was noch wichtig ist, wenn sie dann schon drauf gucken oder wenn ihr drauf guckt, wie hoch ist der Phosphoranteil, mein Hund hat meinetwegen Struwitzsteine, dann müsst ihr nicht gucken, wie hat er sie jetzt akut, sondern was hat er in der Vergangenheit vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren oder als Welpe bekommen, weil da fängt das schon an. Das ist nichts, was von letzter Woche kommt. Ja, wir haben die Organe sind Speichermedium, die Leber, ne, die kann speichern und die können unendlich lange auskommen, ohne den Nährstoff zu haben. Also ein Hund, der nicht jeden Tag die Nährstoffe bekommt, der wird deswegen nicht irgendeine Krankheit erleiden. Aber wenn die Speicher zu voll sind und ich habe ein Überangebot, dann ist das etwas, was auch auf die Vergangenheit zurückzuführen ist.
Was können wir den Leuten denn da jetzt an die Hand geben? Worauf sollen sie achten?
Ich gebe mal so ein Beispiel, wie ein Rationsplan aussehen kann. Ich habe mal hier, das werdet ihr auch in den Shownotes sehen, denn in den Shownotes findet ihr diese Dinge, die ich gerade verlese, und auch die Grafiken, wo man sehen kann, welche Produkte sind Phosphor- und Calciumhaltig und auch wie sind die Wachstumskurven, die man beachten sollte. Und hier jetzt mal die Gewichtstabelle. Ich habe
fangen wir mal mit 35 Kilo an am besten.
Ja, eine Aufteilung tierisch-pflanzlich 70-30. Das heißt 70 tierische Proteine und 30% pflanzliche Nährstoffe. Dann habe ich einen Bedarf an Fleisch von 610 Gramm am Tag. Ich habe 190 Gramm Kohlenhydrate. Ich habe 60 Gramm Gemüse und Obst. Und ich habe an Ölen und Fetten 18 Gramm. Gibt eine Gesamtmenge von ungefähr 878 Gramm ohne irgendwelche zusätzlichen Ergänzungen, die ich dazu packe.
Nochmals alles in den Shownotes, also nicht erschrecken. Ja, genau. Ne? Ihr müsst euch das
braucht
nicht merken.
Aber es ist nur ein Beispiel. Ein 45 Kilo Hund, ja, und dann gehen wir mal direkt einen weiter, nehmen wir einen 50 Kilo Hund. Bei der gleichen Verteilung 70-30 hat dann schon am Tag 780 Gramm Fleisch, 250 wow. Gramm Kohlenhydrate, 80 Gramm Gemüse und Obst, 25 Gramm Öl und Fette. Gesamtmenge sind hier 1135 Gramm. Bei 50 Kilo ist das Zimmer sehr wenig für einen so schweren Hund. Ja, das ist eine Mindestanforderung. Da muss man wirklich gucken, wie hoch ist denn der Aktivitätslevel? Was ist das für eine Rasse? Wie bewegt er sich? Ist der alleine im Haus? Ist es ein Couch-Potato? Oder ist der draußen unterwegs mit seiner Rasselbande, ja, und spielt den ganzen Tag? Dann ist natürlich auch die Futtermenge viel, viel, viel höher. Also das ist immer in Abhängigkeit vom Aktivitätslevel. Und dementsprechend gucken natürlich auch noch höher bei einem 60 Kilo, 80 Kilo oder 100 Kilo Hund.
Wow. Das ist klar, aber schauen wir uns doch mal Trockenfutter und Nassfutter an, also Alleinfuttermittel. Mhm. Wie können wir denn damit umgehen, wenn wir großrahmige Hunde ernähren möchten?
Auch hier ist ganz wichtig, ihr müsst auf die Deklaration gucken. Das heißt, ihr müsst hinten drauf gucken. Die Zusammensetzung des Futters, aus was besteht das? Ja, also womit fängt das an? Steht da Fleisch drin und dann kommen eventuell die Kohlenhydrate und die Fette und die ganzen Mineralstoffe? Oder steht da als erstes meinetwegen Reis oder Kartoffel als wichtigstes oder Mais? So, dann müsst ihr auf die analytischen Bestandteile gucken. Wie hoch ist denn der Proteinanteil im Futter? Und der Proteinanteil muss immer über 10, am besten 14-15% sein. Hier lassen sich sehr gut auf die Produkte von PetMed zurückgreifen. Nehmen wir mal das Barfen One Junior. Da haben wir einen Proteinanteil von 11,6%. Oder nehmen wir die Ziege. Die hat auch einen Anteil von 12,7%. Also ist genug da, aus dem man auswählen kann. Wir müssen nur auf der Internetseite gucken, petman.de unter dem Bereich Barfund. Dann seht ihr dann unter Barfin One, welche Möglichkeiten der Fütterung es dort gibt im Alleinfutterbereich. Oder man geht auf ein Mischfutter, das zum Beispiel die Beutestücke sind. Ich nenne mal hier das Hirschglück mit Gemüse. Da haben wir einen Proteinanteil von 17,8%. Oder von den Beutestücken alternativ dazu, das ist der Kaninchenbau. Da haben wir ein Proteingehalt von 14,4%. Also auf diese Produkte kann man jederzeit sehr gut zurückgreifen.
Das ist viel, ja. Die brauchen das aber. Ne?
Und natürlich die Zusammensetzung von Phosphor und Calcium muss dementsprechend stimmen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich überlege, dass ein Hund, ein großrahmiger Hund, 12 bis 15 Monate benötigt, bis alle seine Organe ausgewachsen sind, dann braucht er einen sehr, sehr hohen Anteil an Proteinen. Weil es gibt so eine Kaskade, gerade in der Wachstumsphase für großrahmige Hunde. Da geht man davon aus, dass er eine Proteinversorgung im ersten halben Jahr hat, die am allerhöchsten der Anteil der Proteine sein muss. Am besten irgendwo in der Größenordnung, alle analytische Bestandteile 15%. Dann geht das runter. Ja, innerhalb des ersten Lebensjahres sollten dann nur noch, so, ich kann es mal in Zahlen nennen, 12 Gramm verwertbares Rohprotein pro Megajoule pro Kilo Körpergewicht verwendet werden. Findet ihr alles in den Shownotes. Und dann geht es weiter runter bis zum Ende, oder nicht bis zum Ende, sondern bis zum Ende der Wachstumsphase, also über den 13. Lebensmonat hinaus, meinetwegen bis zu 15. Lebensmonat, dass er auf jeden Fall 10 Gramm verwertbares Rohprotein pro Megajoule pro Kilo Körpergewicht bekommt. Und verwertbares Rohprotein ist mit gemeint Muskelfleisch und hochwertige Innereien.
Ja, da kommt so einiges zusammen.
Und
ich betreue eine Züchterin, die Rich züchtet. Also die fressen einem schon die Haare
definitiv.
Vom Kopf in der Wachstumsphase.
Es kommt aber noch eins dazu, das muss man wirklich immer wieder beachten. Man hat plötzlich oder man hat einen wirklich großen Hund vor sich. Der sieht ausgewachsen aus, ist er aber nicht. Und immer noch bedenken, immer wieder hört ihr das auch in unserem Podcast, die Organe sind auch gerade bei dem Hund mit 15 Monaten oder mit 12 Monaten immer noch erst bis zu 80% ausgebildet. Das heißt, die Entgiftungsorgane wie Leber und Niere. Ja, und von daher, was Sabine auch vorhin sagte, achtet darauf, dass da nicht so viel Schnickschnack ins Futter kommt. Ja, dass also in dem Moment genau diese Sachen praktisch dem Hund etwas mitgeben, wo in dem Moment das Immunsystem noch gar nicht richtig mit umgehen kann. Und das ist auch so ein Ding, das heißt, jetzt kommt ein ganz tolles Wort, orale Toleranz.
Ja, orale Toleranz heißt ja, dass es zu keiner Immunabwehr kommt.
Genau, das beschreibt hier den Vorgang, bei dem praktisch der Magen-Darm-Trakt erstmal lernen muss, die aufgenommene Nahrung als Nährstoff zu erkennen, damit hinterher keine allergischen Reaktionen erfolgen. Er muss es kapieren, was ist das eigentlich alles, was mir da angeboten wird.
Es ist so wichtig, heute in der Beratung haben wir das ja, Joe, wirklich, dass jeder zweite Hund eine Allergie hat.
Weil das ist, wenn die von klein auf mit zu viel Schnickschnack und Firlefanz im Futter bedient werden und wenn auch dort nicht auf das Calcium- und Phosphorverhältnis geachtet wird, dann und zu viel, wie gesagt, schon Schnickschnack, ich wiederhole mich, da reinkommt, dann kann der Körper nicht zwischen körpereigenen und fremden und ungefährlichen Stoffen unterscheiden. Das ist ja diese orale Toleranz. Und das erfolgt durch das Zusammenspiel von immunregulatorischen Mechanismen, dass das überhaupt funktioniert. Und dafür braucht der Körper Zeit und er braucht schnickschnackfreies Futter.
Das können wir ja beim Barfen auch recht einfach machen. Also wenn wir Futter selbst zusammenstellen und das auch richtig errechnen, ne, für so einen großrahmigen, in Anführungszeichen, großrahmigen kleinen Hund, also einen noch nicht ausgewachsenen Hund, basteln wir in Anführungszeichen ungefähr den gleichen, also der Futterplanaufbau ist wie beim erwachsenen Tier, ne, und außer Schnickschnack, ne, außer hinsichtlich Getreide, das ist viel weniger. Und bis zur 16. Woche kriegen die nur ganz, ganz wenig von diesen Kohlehydratmengen. Dann haben wir ja schon gesagt, dass der Bedarf erheblich höher ist an sämtlichen Nährstoffen. Das betrifft nicht nur das Calcium, Und dass wir tatsächlich durch wesentlich höhere Futtermengen, ja, wie sagt die Swanee Simon immer, kein Tier in der Natur frisst ein anderes Futter als die Eltern, die fressen nur mehr und öfter. Das heißt, die fressen zwischen 4-10% von ihrem Körpergewicht. Das ist ganz schön viel. Und aufgrund der Fütterung von weichen Knochen, ne, erhöhen wir den Anteil an rohen fleischigen Knochen auf 20%. Und das ist im Prinzip, ich sag mal, alles. Was wir noch wissen müssen, Joe, wie machen wir das mit dem Jod?
Keins geben.
Nee, nix. Das muss da rein.
Wie können wir Jod zusetzen? Welche Möglichkeiten gibt es, Jod zuzusetzen? Und wo drin ist denn Jod enthalten? Stellen wir mal die Frage. Wo drin ist Jod enthalten?
In Seealge.
Zum Beispiel.
Das kann man dann auch wirklich richtig berechnen. Ne? Das ist die einfachste Möglichkeit, da wirklich einen relativ genauen Wert auch hinzukriegen. Klar, wir müssen immer wissen, ne, wenn Seealge verkauft wird, steht immer drauf, wie viel Milligramm oder Prozent Jod in der Seealge enthalten ist. Und danach können wir als Menschen, die so eine Ration zusammenstellen, das zum Beispiel über einen Jodrechner machen. Nur wir müssen ja einfach gucken, es gibt keine NRC-Werte für Welpen und Junghunde. Das heißt, wenn wir das füttern, richten wir uns nach dem zu erwartenden Endgewicht des großrahmigen Tieres.
Ich nehme mal so ein Beispiel. Dann habe ich zum Beispiel, das ist schon wieder das doppelte Beispiel hier, habe ich einen 35 Kilo schweren Hund. Da sind wir ja gerade am Anfang der großen Rasse. Und ich gebe dem 750 Milligramm pro Kilo Körpergewicht an Seealgenmehl. Ja, dann ergibt das ganz einfach, dass ich hier die Dosierung habe von 0,57 Gramm pro Tag bis maximal 4 Gramm pro Woche. Das ist das, was der Hund haben darf. Gramm.
Ne? Ja, da brauchst du eine ganz feine Waage.
Und da muss man drauf achten, damit ganz einfach dort der Jodgehalt nicht zu hoch wird. Und was man auch nehmen kann, sind dann in dem Moment auch die fantastischen Produkte, die Herr Petman hat, wie zum Beispiel das Blutmehl, ne, vom Rind und auch vom Geflügel, wo auch ein entsprechender Jodgehalt drin ist. Und das muss man aber wirklich darauf achten. Was braucht mein Hund tatsächlich? Und da ist so ein Seealgenrechner absolut hilfreich. Könnt ihr ganz einfach googeln. Ich stelle es auch mal in die Shownote, wo man sowas finden kann. Und damit man das genau hat.
Joel, dann lass uns doch nochmal die Futtermengen spezifizieren bei den großen Rassen. Das teilt man ja auf, ne? Bis zur 10. Woche. 6-10% circa. Dann bis zur 16. Woche 4-8%. Das kommt halt auch immer darauf an, wie viel die sich bewegen. Das ist individuell natürlich super unterschiedlich. Und bis zu 6 Monaten 4-6%. Und darüber hinaus dann, ne, bis zum 18. Monat 2-4%.
Das
und wie sagt Biggie immer so schön?
Das Körpergewicht ist mit 18 Monaten.
Absolut. Ja. Ja, manchmal vergesse ich dann
wirklich
wichtige Dinge zu sagen. Na, und wie sagt meine Freundin Biggie, die Richs immer füttert, bitte mit den Augen beziehungsweise mit den Fingern füttern. Sie sagt das noch deutlicher, sie sagt immer, ein T-Shirt darf gut zwischen die Rippen passen. Beim Rich sieht man es aber, ne? Nur man kann es halt mit den Fingern auch sehr klar fühlen.
Ja, manche Rassen sind aber auch, wenn ich mir das angucke, so der irische Wolfshund oder der Deerhound, ja, der ist ja nochmal ein bisschen größer. Die haben hinten so eine, das sieht schon so aus, als wenn das viel zu wenig wäre. Ja, auch die ganzen Windhunde, ja, die Rennhunde und sowas. Das sieht ja aus, die haben teilweise, siehst du die Rippen und die haben ja hinten so eine Wespentaille, ne? Also trotz allem sind die genau richtig ernährt.
Ja, und wenn die dann geschoren sind, denkst du, oh Gott, was ist mit dem Hund passiert? Der ist plötzlich so dünn.
Das Ding ist ganz einfach, ihr müsst wirklich auf das Endgewicht achten. Wo soll der hin? Wie sind die Eltern? Welches Gewicht haben die? Und von dem Elterngewicht rechnet ihr einfach runter und sagt, okay, wie viel darf der mit 6 Monaten wiegen? Wie viel soll der mit 10 Wochen, mit 16 Wochen und mit 18 Monaten? Und das sind diese Prozentangaben. Und es gibt aber auch noch eine diätische Grundformel. Die diätische Grundformel. Zur Berechnung des genauen Futtertagesbedarfs. Und das ist dann in dem Moment das Alter des Hundes, ja, dass er meinetwegen sagt, okay, mit 6 Monaten darf der von der Rasseentwicklung her das und das Gewicht haben. Und dann sagt ihr, das Gewicht meinetwegen 30 Kilo mal 30 plus 70, dann habt ihr den Kilokalorienanteil in Ruhe. Das
Das bitte wieder in die Shownotes, Joe.
Jetzt kommt da rein. Aber wenn ich das habe, dann habe ich hier 970 Kilokalorien als Beispiel von einem 30-Kilo-Hund. So, das ist wirklich Ruhe. Das heißt, der liegt. Der schnarcht. Die Organe funktionieren. Der Blutdruck funktioniert.
Hoffentlich.
Ja, die Verdauung funktioniert. Alles das braucht er im Grunde genommen im Ruhezustand. Das ist auch wichtig, wenn man einen Krankenhund hat, dass man das berechnen kann, der sich zum Beispiel nicht bewegen darf, aus welchem Grund auch immer. Es gibt ja auch Welpen, die sich vielleicht verletzt haben. Ja, den darf man dann dementsprechend so berechnen, aus dieser Formel heraus. Habe ich jetzt einfach einen 30 Kilo schweren Hund und der ist jetzt aber auch aktiv. Das heißt, der läuft durch die Gegend. Dann kommt noch so ein Aktivitätslevel mit dazu. Und dieser Aktivitätslevel beginnt bei 1,3. Ist im Zustand, wenn du zum Beispiel spazieren gehst mit der Leine, 2-3 Meter Leine, und er ist an der Leine und hat nur einen relativ geringen Aktionsradius. Darf aber selbstständig durch die Gegend laufen und tobt auch ein bisschen durch die Gegend, ist das natürlich höher. Dann nimmt man ein Aktivitätslevel von 1,5 oder 1,6. Habe ich jetzt aber einen Hund, der viel aktiv ist, dann habe ich ein Aktivitätslevel von 1,8. So, wenn ich das mal rechne, bei dem 30-Kilo-Hund sind 970 mal, sagen wir mal 1,5, so ein Mittelwert, dann habe ich 1500 Kalorien, was der am Tag benötigt. Plus, minus 20%.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Hersteller, die inzwischen wirklich dazu übergehen, die Kilokalorien mit auf die Dose, auf den Sack und natürlich auch auf die Fleischtüte zu schreiben, wie zum Beispiel bei Petman, ne? Bei dem Barf-in-One steht überall die Kilokalorien mit drauf. Joe, wie sieht das denn? Kommen wir mal zurück zu den Welpen. Ich habe das ja häufig, wenn die ihre Hunde kriegen, dann sind die immer, oh, was darf der denn zunehmen am Tag? Wie sieht denn das aus, wenn du dir jetzt mal die Wochen anguckst mit der täglichen Zunahme?
2-3%.
Pro Woche, nicht mit der täglichen, pro Woche, okay. Ja, das ist ja dann, das ist pro einfacher,
Woche.
Ne?
Nee, pro Woche. Täglich. Täglich kannst du nicht messen, ja, weil der Hund frisst einmal mehr, einmal weniger, das funktioniert nicht. Du musst den Wochentag aussuchen, meinetwegen freitags. Freitags kommt der Kerl auf die Waage oder die Kerlin und dann guckst du, okay, wie ist denn dementsprechend die Zunahme. Hat er zu viel, wird es genauso mit 2-3% pro Woche wieder reduziert.
Okay. Ja, das macht mehr Sinn, als das täglich zu machen, ne? Man kriegt ja sonst ein Wiegefimmel.
Täglich geht doch gar nicht. Mal trinkt er mehr, mal trinkt er weniger. Ja, und dann ist das ein verfälschtes Ergebnis.
Und wie teilen wir die Futtermengen auf? Die Bäuche sind ja noch, ich denke gerade mal so an die Welpies, das sind ja noch ganz kleine Bäuche und das sind ja riesige Futtermengen. Wie teilen wir das denn auf?
Ja,
wie viele Mahlzeiten
Anfang
kriegen die?
Völlig klar, ja, so bis zur 16., 18. Lebenswoche 4 Mahlzeiten. Danach steigen wir um auf 3 Mahlzeiten. Wir können auch mit 5 Mahlzeiten anfangen, ist gar kein Problem. Kommt darauf an, wie viel Zeit du hast, das dementsprechend natürlich auch in den Napf zu schmeißen und zuzubereiten, je nachdem, was du machst. Wenn es fertig ist, wird es fertig da reingetan, ob es jetzt ein Trockenfutter oder ein Nassfutter aus der Dose ist oder aus einer Tüte. Oder aber du hast ein Barf, was du selber zusammenstellst. Dann 3 Mahlzeiten. Und ab dem 6. Lebensmonat bis zum 8. Lebensmonat kannst du ruhig 2 Mahlzeiten geben.
Okay.
Und dann dementsprechend musst du gucken, es gibt Hunde, die kommen hinter mit einer Fütterung am Tag sehr gut aus. Besser wäre es 2 Fütterungen am Tag, wirklich ein Frühstück und ein Abendessen. Das ist für gerade, ich sag mal, magenempfindliche Hunde, die ein bisschen Probleme haben mit Magenschleimhautentzündung, ist das besser zu verdauen. Ansonsten haben oftmals hinter so viele Hunde ja zu viel Anhäufung, produzieren unheimlich hohe Magensäure und dann siehst du es auch am nächsten Tag, wenn das dann leer läuft, dass die oftmals am nächsten Tag Galle spucken.
Ja, das macht den Menschen immer viel Angst, ne?
Also ich würde bis zum Ausgewachsensein wirklich auch darüber hinaus dann zum Schluss bei 2 Mahlzeiten am Tag bleiben.
Okay, dann haben wir noch eine Besonderheit bei Junghunden, gerade bei den Großrahmigen, das hatten wir ja auch im ersten Teil schon mal gesagt, dass es wichtig ist, wir sind ja gerade beim Barfen, auch zu schauen, dass der Fettanteil im Muskelfleisch nicht über 15% ist, weil dieses Fett tatsächlich dafür sorgt, wenn ich zu viel fütter, dass die schießen. Ne, ein gewisser Fettanteil wird gebraucht, das ist klar, aber bitte nicht mehr als 15%. Was haben wir noch, Joe, worauf wir unbedingt achten sollten?
Fettanteil aus dem Fleisch, ne? Das heißt also, es sollte nicht jetzt nur Magerfleisch genommen werden, sondern wirklich ein Fleisch, wenn du irgendwo was hast, auch wenn du selber das vom Metzger dir was holst, sieh zu, dass du so 15-20% hast und das sind ja die Transferfette, die im Fleisch sind. Und dann ist es da wesentlich wichtiger, dass du, wenn du mit Fetten arbeitest, so willst, anstelle von Kohlenhydrate Energielieferanten dazugeben, dann gibst du halt Öle.
Genau, das ist eine gute Idee. Es ist ja auch ganz wichtig, ne, dass hochkarätige Omega-3-Öle in unsere Wellpies kommen.
Absolut, weil wir haben durch den hohen Fleischanteil, haben wir eine Omega-6-Last.
Klar.
Ja, und das muss ausgeglichen werden. Deswegen brauchen wir Omega-3. Omega-3-Fettsäuren sind in dem Moment Entzündungshemmer, auch gerade in Skeletterkrankungsmöglichkeiten in der Wachstumsphase. Und Hilfe für die Gelenke.
Leinöl, Lachsöl, Hanföl, diese Geschichten meinst du?
Genau, das alles das, was Padman so im Programm hat, ist dort
Canina,
sehr gut.
Canina, ne, gutes Hanföl.
Canina genau das gleiche, Schwarzkümmelöl, das sind auch gute Öle, die man sogar auch ein sehr gutes Verhältnis haben von Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren. Hanföl ist hervorragend, ist eigentlich das Beste dabei bei der ganzen Geschichte. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte wirklich so einen Protagonisten zum Omega-6 haben, dann auf ein Leinöl gehen. Warum auf ein Leinöl? Es am besten, habe ich schon gesagt, Omega-3-Fettsäure, entzündungshemmend, aber da dann darauf achten, dass es vielleicht ein pflanzliches Leinöl ist und kein Fischöl. Ja, weil ich dann ja wiederum überlegen muss, wenn ich ein Leinöl nehme aus dem pflanzlichen, meinetwegen ich habe einen Hund mit Allergieproblemen, ist es da besser, auf ein pflanzliches Öl zu gehen, weil ich durch das Fisch eventuell wieder Allergieauslösung mitnehmen kann.
Dann hat Canina ja ein wunderbares Hanfpulver. Das heißt, hier habe ich nochmal alle essentiellen Aminosäuren drin. Außerdem ist Hanf ja eine Ölfrucht. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, dadurch, dass das so schöne Plättchen sind, noch Omega-3-Fettsäuren bis in den letzten Darmabschnitt zu katapultieren. Ja, also dieses Pulver ist ganz hervorragend, nicht nur für Haut und Fell, sondern eben auch für die Gelenke, für den Darm und tatsächlich auch für die Muskulatur.
Definitiv. Und es gibt auch noch ein ganz tolles Produkt, das sind die Hanfsticks. Das heißt, wenn ihr Leckerlis geben wollt und ihr wollt ja mal was Gutes tun, dann nehmt ganz einfach von Canina die Hanfsticks. Ja, das ergänzt nochmal zusätzlich den Stoffwechsel, stärkt das Immunsystem, hilft nochmal beim Muskelaufbau, auch Schlacke abzutransportieren im Darm. Es ist gut für die Nervenstärke und für die Vitalität des Hundes. Das solltet ihr auf jeden Fall mit dazu tun. Das sind so Sticks, die könnt ihr entweder als Leckerlis geben, ja, oder aber so ein bisschen kleiner brechen und mit ins Futter tun.
Was möchtest du noch unbedingt erzählen? Was ist noch wichtig in diesem Zusammenhang? Was ist das Learning quasi? Immer diese Anglizismen. Was können denn unsere Zuhörer aus dieser Sendung mitnehmen?
Auf jeden Fall eins. Habe ich einen großrahmigen Hund, dann wirklich auf diese Ernährungsempfehlung, die wir gerade gesagt haben, wirklich drauf achten. Das Allerwichtigste, wenn ihr ein Fertigfutter nehmt, viele, kann ich auch nachvollziehen, die an so einem großen, schweren Hund haben, 50 Kilo bis 80 Kilo. Wenn die Frischfleisch füttern wollen, dann ist das natürlich auch eine Geldfrage. Da bist du am Tag mal ganz schnell bei einer großen Summe Geld. Wenn du jetzt sagst, ich nehme ein Fertigfutter, ein Trockenfutter, spricht der nichts dagegen. Aber dann achtet darauf, dass wirklich die Anteile, die draufstehen, dass die auch wirklich, wirklich, wirklich hochwertig sind. Dass die Zusammensetzung einwandfrei ist, dass ihr eine offene Deklaration habt, wo ihr sehen könnt, was ist Muskelfleisch, was sind die tierischen Nährstoffe, in welchem prozentualen Zusammenhang sind die. Was kommt als nächstes danach? Kommt dann schon Reis oder kommt da was anderes? Kommt dann vielleicht erst Gemüse? Ja, was ist da mehr drin? Und achtet genau auf solche Sachen. Achtet darauf, dass das Phosphor-Calcium-Verhältnis im richtigen Verhältnis steht. Wir haben ja vorhin gesagt 2:1. Und dass die richtigen Nährstoffe drin sind. Über die Mineralstoffe müsst ihr euch gar nicht so den Kopf machen. Mineralstoffe, der Hund bekommt dadurch alle Mineralstoffe, die er benötigt. Aber diese Punkte mit hochwertigem, verwertbarem Rohprotein und den guten Phosphor-Calcium-Verhältnis. Das ist essentiell wichtig, damit der Hund ausreichend versorgt wird. Dann darauf achten, dass ihr nicht ad libitum füttert, also dass er sich vollfressen kann, wie er möchte, sondern dass wirklich das über die Monate hinweg verteilt, dass er sagt, bis dann und dann darf er das und das haben, damit er nicht schießt. Ja, das heißt, ihr könnt einen Hund, wenn es zu viel ist an Nährstoffen, dazu bekommen, der eigentlich mit, sag mal, 18 Monaten erst ein Endgewicht von 70 Kilo hat, könnt ihr auch schon so füttern, dass der das schon mit 12 Monaten hat. Dann ist das aber immer noch ein junger Hund. der dann noch in die Wachstumsphase geht. Was da passiert, ist ganz einfach eine Überlastung des Skelett und der Muskulatur. Definitiv. Und damit holt euch Krankheiten rein. Und das muss nicht sein.
Nee, da können wir ja jetzt vorbeugen. Darüber haben wir ja jetzt ganz toll gesprochen, finde ich. Und ich wünsche euch vor allen Dingen ganz viel Spaß mit den kleinen, großen Riesen.
Definitiv, denn die sind manchmal so knuddelig. Die stehen vor einem, da denkst du, oh nee, die wollen auf den Schoß. Du wiegst 90 Kilo, lass mal. Das muss nicht sein. Nee, auf jeden Fall, ich wünsche euch eine tolle Tiergesundheit. Und wenn Fragen sind, denkt dran, beratung@petman.de. Bitte aktiviert die Glocke, bucht den Kanal, empfehlt den weiter und unten drunter schreibt, wie fandet ihr die Show, wie fandet ihr die Sendung und auch beantwortet ganz einfach mal die Frage darunter. Es ist eine FAQ und da haben wir zwei Fragen. Beantwortet das doch bitte einfach.
Da freuen wir uns drauf und danke fürs Zuhören. Bis bald.
Bis dahin. Ciao.
Nachtgespräche. Der Podcast. Nachtgespräche.